DW Wissen.
Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Hallo. Wir beschäftigen uns mit schwimmenden Windrädern, mit unbemannten Flugzeugen, mit immer älter werdenden Menschen und mit klappernden Zähnen und fragen uns, warum frieren wir eigentlich? Und damit willkommen zu diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Es ist kalt draußen, zumindest bei uns hier in Deutschland. Temperaturen von unter 0 Grad schon seit über einer Woche. Frierende, zitternde, bibbernde Menschen überall. Aber das geht nicht nur uns hier so und ist auch gar nicht so sehr von der Region abhängig. Auch in Afrika wird gefroren, auch wenn man das kaum glauben mag. Dabei wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn wir nicht frieren würden, oder? Naja, schön vielleicht schon, aber unter Umständen auch tödlich. Babette Braun hat sich für uns mit dem Frösteln und seinem Sinn und Zweck beschäftigt und dabei festgestellt, dass es ganz individuelle Frierpunkte gibt.
Mir wird immer an den Ohren schnell kalt.
Also als erstes wird meine Brust kalt. Dann meine Hände, dann meine Beine und dann mein Kopf.
Erstaunlich aber wahr, was die beiden 10-jährigen Jungen hier erzählen. Jeder friert auf seine eigene Art und Weise. Der Sportmediziner Joachim Latsch von der Sporthochschule Köln bestätigt das und erkennt auch die Ursachen.
Jeder Mensch hat Wärme und Kälte, Sensoren, hat Fühler in der Haut, die die Temperatur wahrnehmen. Diese Temperatur wird von jedem Menschen anlässlich der Verteilung dieser Sensoren oder dieser Fühler unterschiedlich wahrgenommen.
Bei dem einen sitzen in den Ohren viele Fühler, die die Empfindung kalt wahrnehmen. Bei anderen wiederum sind es weniger Sensoren an den Ohren und mehr irgendwo anders am Körper. Außerdem haben Menschen unterschiedlich viele Sensoren.
Also es kann gut sein, dass der eine mehr Fühler für die eine Wärme oder Kälte hat und der andere weniger. Das heißt, hier ist allein schon durch die Laune der Natur, wenn man so möchte, durch Vererbung etc. eine unterschiedliche Wahrnehmung gegeben. Also genau wie jeder Mensch unterschiedlich große Füße hat möglicherweise, hat einer mehr von diesen Sensoren, der andere weniger.
Egal wo ein Mensch lebt, ob im Süden oder im Norden, ob in der Sahara oder in Grönland, die durchschnittliche Körpertemperatur ist bei allen Menschen in etwa gleich.
Wir haben alle etwa eine Körperwärme von 36,5 Grad, das schwankt je nach Mensch. Wenn diese Körperwärme 42 Grad überschreitet, wird es lebensgefährlich, das sind nur 4-5 Grad. Und wenn sie 30 Grad unterschreitet, wird es ebenfalls lebensgefährlich.
Dann arbeiten unsere lebenswichtigen Organe wie Herz und Gehirn nicht mehr richtig. Es kommt zur Ohnmacht und im schlimmsten Fall zum Kältetod. Und so löst unser Körper sehr schnell Alarm aus, wenn seine Kernwärme sinkt. Wir frieren. Schon ein kühler Luftzug kann ein Frösteln bewirken und wir bekommen eine Gänsehaut.
Eine Gänsehaut ist ein altes Überbleibsel aus unserer Zeit, wo die Menschen noch Fell hatten, wenn man so will. Letztendlich haben alle Haare, die wir im Körper haben, so einen kleinen Muskel, da wo sie anfangen, aus der Haut herauszukommen. Und dieser Muskel zieht sich bei Kälte zusammen und der richtet die Haare am Körper auf.
Das tut er, um zwischen den vermeintlichen Fellhaaren eine wärmende Luftschicht zu schaffen. Und dort, wo keine Haare mehr sind, gibt es dann eine Gänsehaut. Es wird noch eine weitere Schutzmaßnahme bei Kältegefühl aktiviert, fügt der Sportwissenschaftler hinzu. Muskelzittern und Zähneklappern.
Der Körper sagt, aha, hier ist Wärmebedarf, hier muss ich was tun und dann beginnt eben dieses Muskelzittern. Der Unterkiefer ist relativ lose am Rest des Kopfes festgemacht, an zwei kleinen Gelenken und hat eine sehr starke Muskulatur, die wir zum Kauen brauchen. Und diese Muskeln fangen dann an zu zittern, an zu arbeiten und dadurch, dass der Unterkiefer eben so beweglich ist, klappert's dann relativ schnell.
Durch dieses Zittern bewegen sich die Muskeln, werden besser durchblutet und es wird uns wieder wärmer. Für Frauen ist die Körpertemperatur besonders wichtig, denn bei Kälte muss der weibliche Körper die inneren Organe mit Wärme versorgen, um so ein Ungeborenes vor Kälte schützen zu können. Wichtig ist auch die Muskelmasse. Die macht bei Frauen etwa 25% des Körpers aus, bei Männern durchschnittlich 40%. Und je mehr Muskelmasse es gibt, desto weniger friert ein Mensch. Die landläufige Meinung aber, ein bisschen Speck auf den Rippen sei gut, um der Kälte zu trotzen, die stimmt nicht. Mollige können vielleicht 1-2 Grad mehr an Kälte aushalten als dünne, mehr aber nicht, so Latsch. Für Menschen, die leicht frieren, hat der Sportmediziner einen ganz einfachen Tipp.
Also nicht Fett anfuttern, sondern bewegen.
Babette Braun über das Frieren. Die Deutschen, sie werden immer älter. Bei Mitte, Ende 70 liegt die Lebenserwartung der Menschen aktuell in Deutschland. Und wer jetzt geboren wird, der hat sogar gute Chancen, die 100 zu erreichen. Das sagt der Rostocker Demografieforscher Roland Rau und er stützt sich dabei auf Modellrechnungen. Wie so etwas funktioniert, das wollte ich von ihm selbst erfahren und so habe ich ihn gefragt, wenn ich heute 45 bin, wie alt werde ich denn laut Statistik?
Wie alt Sie persönlich werden, das ist natürlich kein Bereich, den die Wissenschaft oder die Statistik tatsächlich beantworten kann. Aber wenn ich denn darauf wetten sollte, haben Sie schon noch etliche Jahrzehnte vor sich. Wenn Sie die aktuelle sogenannte Sterbetafel anschauen, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht, dann gibt es da einen Wert für sogenannte Restlebenserwartung im Alter 45, da steht eine 34, das heißt rund 79 Jahre. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, denn diese Sterbetafeln beruhen normalerweise immer nur auf ein oder drei Jahren. Das heißt, man beobachtet die Sterblichkeit in jeder einzelnen Altersstufe. Aber was das Statistische Bundesamt auch veröffentlicht, sind sogenannte Generationensterbetafeln. Und dabei ist es so, dass man sagt, okay, Sie sind jetzt 45, in diesem Jahr, nächstes Jahr sind Sie 46, in zwei Jahren sind Sie 47 und so weiter und so fort. Und da wird dann versucht einzurechnen, den Fortschritt im Überleben, den wir auch die letzten Jahre, Jahrzehnte über beobachtet haben. Und da steht dann keine 34, da steht bei Ihnen eine 37,8 ungefähr. Das heißt, wenn Sie diese Jahre dazu rechnen, dann werden es nicht 79 Jahre, sondern vielleicht 82, 83 Jahre.
Das ist doch echt schon eine gute Perspektive. In Deutschland werden die Menschen ja immer älter. Worauf ist denn dieses Phänomen eigentlich zurückzuführen?
Das haben wir als Demografen erkannt, dass das seit 160, 170 Jahren fortdauerndes Phänomen ist. Früher war das so, dass die Säuglingssterblichkeit sehr, sehr hoch lag. Auch also vor 120, 130 Jahren lag die Säuglingssterblichkeit bei rund einem Viertel. Mittlerweile ist dieser Wert sehr, sehr niedrig. Das sind gerade mal so 3 bis 4 pro 1000. Das ist immer noch zu viel, würde ich sagen, aber natürlich ein enormer Fortschritt. Heutzutage ist der Fortschritt in der Lebenserwartung hauptsächlich auf die hohen, höchsten Altersstufen zurückzuführen. Und wenn man dann weiter runtergeht, kann man natürlich auch noch schauen, welche Todesursachen sind dafür verantwortlich? In welchen Altersstufen haben Sie welche Todesursachen? Wo gibt es den größten Fortschritt? Und da war es phänomenal in den letzten 20, 30, vielleicht 40 Jahren auch der Fortschritt im Bereich der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit. Sie sind mittlerweile weitaus besser aufgehoben im Krankenhaus, wenn Sie tatsächlich einen Herzinfarkt haben. Stents, Bypass-Operationen, also die Behandlung von akuten Symptomen, klappt nun weitaus besser. Sie haben weitaus höhere Überlebenschancen. Aber nicht nur die Behandlung, sondern auch die Prävention ist natürlich sehr, sehr stark vorangeschritten. Und wir wissen auch weitaus mehr und mehr und mehr über Risikofaktoren. Wenn Sie Ihre Großeltern fragen, was ist ein Cholesterinspiegel oder sowas, wussten die das auch gar nicht. Und für mich als Fußballfan ist es ganz interessant gewesen, Münchner Forscher haben herausgefunden, dass wenn wichtige Fußballereignisse sind, die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit sehr, sehr stark ansteigt. Bei Männern um das Dreifache bei der Weltmeisterschaft 2006, als die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Das heißt, man hat auch, das klingt jetzt vielleicht lustig auch, aber man weiß immer mehr darüber, was sind tatsächlich denn Faktoren, die den Herzinfarkt oder sonstige Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können.
Woraus setzt sich denn im Allgemeinen die Lebenserwartung zusammen? Wie viel macht denn die Veranlagung, die Genetik, also wie viel macht die Lebensführung aus und wie viel die Medizin?
Das ist schwer zu sagen, wie viel Medizin Lebensführung ausmacht. Es gibt Studien, die analysiert hatten, was sind die verschiedenen Faktoren für die Unterschiede in der Langlebigkeit. Und die haben herausgefunden, dass ungefähr vielleicht ein Viertel, maximal ein Viertel tatsächlich auf genetische Faktoren zurückzuführen sind. Dann haben sie natürlich so frühkindliche Ereignisse, auch gewisse Veranlagungen, die man in der Kindheit und Jugend erhält. Das wäre ein weiteres Viertel. Aber die persönliche Lebensführung und der medizinische Fortschritt, das macht ja die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte tatsächlich aus.
Kommen wir doch nochmal zurück zu den Prognosen für die Lebenserwartung. Worauf basieren die denn eigentlich? Werden da also Kurven oder Linien der vergangenen Jahre und Jahrzehnte einfach weitergezogen?
Ja, das ist ein bisschen desillusionierend, wenn man tatsächlich sieht, wie so etwas gemacht wird normalerweise. Man wird häufig darauf angesprochen, wie berücksichtigt man beispielsweise denn Umwelteinflüsse, ökonomische Krisen und so weiter. Und die Antwort ist gar nicht. Es gibt unterschiedliche statistische Verfahren auch, aber im Prinzip geht es darum, um vergangene Trends in die Zukunft zu extrapolieren. Da gibt es verschiedene Methoden, aber das ist der Ansatz, das ist eine rein statistische Methodik normalerweise.
Das heißt, eigentlich wird diese Kurve oder in dem Fall ja wahrscheinlich dann eine Linie auch nie enden und man wird dann unendlich alt irgendwann?
So weit würde ich nicht gehen. Also ich denke nicht, dass wir unendlich alt werden. Was wir jedoch sehen, ist, dass selbst in den Ländern wie Japan oder Frankreich, die die höchste Lebenserwartung weltweit auch haben, die Lebenserwartung weiterhin ansteigt, rund 2,5 Jahre alle 10 Jahre. Sprich, wenn wir es runterrechnen, 2,5 Jahre pro Jahrzehnt, ist es ein Vierteljahr pro Jahr, wo die Lebenserwartung dort ansteigt auch. Und runtergerechnet, man kann natürlich auch sagen, dann 6 Stunden pro Tag gewinnen Sie mit jedem Tag, der vorübergeht.
Das heißt, ich sollte mich mit jedem Zeugungsakt zurückhalten, wenn ich meinen Nachfahren ein längeres Leben gönnen möchte?
Ja, das könnte man sozusagen so interpretieren. Das hatte ich noch nie so aus der Perspektive gesehen auch.
Noch ganz kurz, ich bin Nichtraucher, ich trinke fast nie Alkohol, treibe Sport. Was kann ich denn noch tun, damit ich doch nicht nur 79 oder 82, wie Sie es eben vorgerechnet haben, werde, sondern vielleicht 85 oder 90, außer dass ich keinen Fußball mehr schauen darf?
Den größten Faktor können Sie leider gar nicht ausschließen, den größten Risikofaktor, das ist, dass Sie Mann sind. Denn die Lebenserwartung für Frauen ist in allen Ländern höher als für Männer auch. Aber davon abgesehen, im Winter warm anziehen, ist es bekannt, dass im Winter die Sterblichkeit weitaus höher ist als im Jahresdurchschnitt, auch 20-30% höher auch. Das liegt daran, dass Sie eventuell ein erhöhtes Risiko haben, Atemwegserkrankungen zu sterben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von Thrombosen auch. Wenn Sie das berücksichtigen, ist das, was Sie persönlich machen können, eigentlich schon alles getan. Ich sage immer zu meinen Studenten, das, was die Mutter zu einem gesagt hat, ist das Beste, was Sie auch machen können. Wenig trinken, nicht rauchen, Sport treiben. Und der Rest ist leider auf medizinischen Fortschritt zurückzuführen. Da können Sie persönlich relativ wenig machen.
Sagt der Rostocker Demograf Roland Rau im Gespräch mit der Deutschen Welle. Drohnen, diese unbemannten Flugzeuge, verbinden die meisten von uns mit militärischen Späheinsätzen über Afghanistan oder im Irak. Tatsächlich aber werden diese Drohnen längst auch zivil genutzt. Für Filmaufnahmen zum Beispiel oder zur Überwachung von Großveranstaltungen oder Staus oder auch um Vermisste zu suchen. Aber wie stellt man eigentlich sicher, dass diese Drohnen ohne mitfliegende Piloten normalen Fliegern nicht in die Quere kommen? Fabian Schmidt hat nachgefragt.
Der Volksmund und die Medien nennen sie Drohnen. Flugzeuge, die ohne Menschen an Bord fliegen. Ingenieure und Entwickler mögen diesen Begriff nicht. Drohnen sind eigentlich männliche Honigbienen. Einerseits ist das Wort ihnen zu gewaltlastig, weil Bienen stechen können, andererseits zu unpräzise. Dr. Dirk Roger Schmidt vom Institut für Flugführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt spricht lieber von unbemannten Luftfahrzeugsystemen, kurz UAV-Systemen. Denn zu einem komplexen System gehöre viel mehr als nur ein Flugzeug, das sich selbst lenkt.
Zum System wird es dann daher, dass es über eine Funkverbindung, über die Daten geschickt werden, mit dem Boden verbunden werden und dass es am Boden dann natürlich eine entsprechende Bodenstation gibt, in der dann der Pilot sitzt, der dieses Flugzeug dann steuert oder führt.
Auch ein unbemanntes Flugzeug hat also einen Piloten. Er trägt die Verantwortung dafür, dass es keine Unfälle gibt und muss im Notfall eingreifen. Das tut er allerdings nicht wie ein Sportpilot mit einem Steuerknüppel. Stattdessen gibt er Wegepunkte und Koordinaten in den Autopiloten ein, der dann das eigentliche Fliegen übernimmt.
Das ist heutzutage auch, sage ich mal, nicht viel anders in den großen Verkehrsflugzeugen, die ja über große Strecken auch quasi vollautomatisch mit dem Autopiloten geflogen werden.
Der Autopilot errechnet seine Position aus einer Fülle von Daten. Er verfügt über Kreiselsysteme, die die Lage des Flugzeugs im Raum erkennen, über einen Kompass, Höhenmesser, Geschwindigkeitsmesser und Satellitennavigation, also GPS. Unbemannte Flugzeuge, die sich über mehrere hundert Kilometer von der Bodenstation entfernen, kontrolliert der Pilot über eine Satellitenverbindung. Die funktioniert auch dann noch, wenn der direkte Funkkontakt abbricht. Nur eins kann der Pilot eines UAV nicht: aus dem Cockpit herausschauen. Und das ist ein rechtliches Problem, denn in der Luftfahrt gilt die Regel See and Avoid. Der Pilot muss die Augen offen halten und Kollisionen mit anderen Flugzeugen vermeiden. Aber auch dafür gibt es eine Lösung.
Zurzeit, es wird natürlich auch der Begriff erwähnt, dass man sagt, okay, man muss nicht vielleicht zwingend See, also sehen, unvermeiden haben, sondern es reicht auch detektieren, detect and avoid.
Also erkennen und vermeiden. Das Flugzeug kann also Hindernisse auch mit Sensoren aufspüren, zum Beispiel mit optischen oder Infrarotkameras oder einem Bordradar. Technische Lösungen gibt es also allerhand. Dennoch sind bisher kaum zivile unbemannte Flugzeuge in der Luft. Der Grund? Die Zulassungsverfahren sind kompliziert und langwierig. Denn die Hersteller müssen zuerst nachweisen, dass die UAV-Systeme genauso sicher sind wie bemannte Flugzeuge. Der hohe technische Aufwand macht das unbemannte Fliegen noch immer sehr teuer, sagt Dr. Dennis Göge, der Verantwortliche für Sicherheitsforschung beim DLR. Bemannte Flugzeuge seien viel billiger. Deshalb gibt es nicht militärische UAVs, derzeit auch nur in Nischenanwendungen. Aber Ideen gibt es allerhand, vor allem für Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz.
Überwachung, Aufklärung, aber auch Suche von Vermissten. Wo kann ich meine Einsatztrupps noch rein und raus lotsen in Krisenkatastrophengebieten? Ein weiterer Bereich ist das Thema Vermessung von Schadstoffwolken, radioaktiv, biologisch, chemisch. Da möchte ich eigentlich keinen Piloten reinschicken in so eine Wolke. Ich möchte Leib und Leben schützen.
Kleine und nur wenige Kilogramm leichte Flugroboter sind dafür ideal. Solche hubschrauberartigen Oktokopter kann zum Beispiel die Bergwacht bei der Suche nach Vermissten in unwegsamem Gelände nutzen. Auch Energieversorger hoffen, irgendwann die regelmäßigen Kontrollen ihrer Hochspannungsleitungen mit Flugrobotern durchführen zu können. Bisher brauchen sie dafür echte Hubschrauber. Klar ist, was das Militär heute schon nutzt, ist wahrscheinlich die zivile Technik von morgen.
Windkraft auf mittlere und vor allem auf lange Sicht eine der Stützen der Energieversorgung. Aber der Platz auf dem Land ist begrenzt, der Wind oft flau und so entstehen schon jetzt riesige Windparks in den Flachwassergebieten vor den Küsten. Nur was tun, wenn ein Land nur Steilküste hat? Einfache Antwort, dann müssen die Windräder eben schwimmen lernen. Ingenieure testen schon jetzt erste Prototypen, allerdings ist es noch ein Stück bis zur Serienreife, wie Frank Grote-Lüschen berichtet.
Highwind, so heißt der im Moment fortgeschrittenste Prototyp eines schwimmenden Windrads. Er treibt seit 2009 vor der norwegischen Küste, eine Art Riesenboje von flaschenähnlicher Form. Eine Form, die das Windrad daran hindern soll, bei einem Sturm einfach umzukippen, sagt Frank Sandner, Ingenieur an der Uni Stuttgart.
Es gibt da diesen Ansatz, einen Ballast zu haben, sehr tief unter dem Wasserspiegel, der dann für Stabilität sorgt.
Oben ragt der Turm mit dem Rotor heraus. Der Rest schwimmt tief unter Wasser und ist mit schwerem Betonballast gefüllt. Das lässt die Konstruktion zu einer Art Stehaufmännchen werden und bewahrt sie selbst bei schwerer See vor dem Sinken. Doch da wäre noch eine Alternative.
Es gibt einen anderen Ansatz, die Stabilität durch Auftrieb zu erzeugen.
Das heißt, eine Art schwimmende Insel. Bei ihr steht das Windrad auf einem großen Schwimmkörper, Ponton genannt. Windfloat, so heißt ein Prototyp, der seit 2011 vor der portugiesischen Küste schwimmt. Andere Hersteller planen Inseln, die einen halben Kilometer messen und mit mehreren Turbinen bestückt sind. Damit sie nicht wegtreiben, sind die schwimmenden Windräder mit Halteseilen an Betonklötzen befestigt, die auf dem Meeresgrund liegen. Gegenüber den heutigen, festmontierten Rotoren haben sie einen Vorteil. Sie müssen nicht in flachen Gewässern stehen, sondern können bei größeren Tiefen operieren, bei Tiefen bis zu 700 Metern. Und das würde den Einsatz der Windkraft deutlich erweitern.
Wenn Sie in andere Länder, auf andere Kontinente weltweit gehen, dann haben Sie das Problem, dass die Küsten meist sehr steil abfallen. Und da ist der einzige Ansatz, Windenergie auf dem Ozean zu nutzen, durch schwimmende Ansätze.
Ein weiteres Plus, man könnte die Windräder an Land montieren und bräuchte sie nur zu ihrem Einsatzort zu schleppen. Teure Bauarbeiten auf hoher See wären weitgehend passé. Aber die schwimmenden Rotoren haben auch Nachteile. Wie ein Schiff schwanken sie im Seegang hin und her. Im Prinzip gäbe es eine simple Lösung. Ein schwerer Containerriese liegt bekanntlich wesentlich stabiler im Wasser als eine leichte Segeljacht. Also müsste man die Windräder einfach möglichst schwer bauen. Doch das, sagt Sandner, wäre viel zu teuer.
Man hat hier das ökonomische Problem meistens, dass es mit sehr viel Material verbunden ist. Das heißt, die Stahlpreise sind relativ hoch und da muss eben eine Lösung gefunden werden.
Eine der Lösungen könnte ein intelligentes Pumpensystem sein, das Ballastwasser von einem Tank zum anderen pumpt, um so das Windrad auf wogender See zu stabilisieren. Oder man zieht die Halteseile, an denen die Turbine verankert ist, sehr straff. Doch welche Tricks sich die Experten auch einfallen lassen, niemals werden sie es schaffen, dass die Windturbinen still und starr auf dem Meer verharren. Sie werden stets schwanken, und zwar ordentlich, sagt Andreas Hege, Ingenieur bei der Firma LMS Samtec, einem Hersteller von Spezialsoftware mit Sitz in Barcelona.
Das kann schon mal bis zu 15 Grad gehen. Das führt dazu, dass die ganze Aerodynamik sich modifiziert. Das heißt, aktuelle Rotoren sind nicht für solche Anforderungen konzipiert.
Zum einen werden die Windräder stärker belastet als feste Offshore-Anlagen. Es steigt die Gefahr von Ermüdungsbrüchen. Und zum anderen stört das Hin- und Herschwanken auch die Stromerzeugung.
Die Maschine schwenkt, macht Schwenkbewegung. Wenn sie in den Wind reinschwenkt, sieht sie mehr Wind, wenn sie zurückschwenkt, sieht sie weniger. Und das müssen wir im Prinzip durch eine geschickte Regelung der Blattstellung so ausregeln, dass die Maschine trotzdem konstant weiterläuft.
Also, einfach ein normales Windrad nehmen und auf einen Schwimmponton montieren, so wie es den Herstellern am liebsten wäre, das dürfte nicht funktionieren. Stattdessen wird man neue, speziell angepasste Rotoren entwickeln müssen. Viel Arbeit also noch für Experten wie Andreas Hege.
Und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg haben ein Parfum entwickelt, das Menschen bei der Partnersuche helfen soll. Das synthetische Duftwasser soll den Körpergeruch betonen. Tiere signalisieren über ihren Körpergeruch, welche Immungene sie haben. Dadurch sollen potenzielle Partner danach ausgerochen werden, ob sie die optimale Ergänzung zu den eigenen Immungenen anbieten. Das Ziel, die Nachkommen möglichst resistent gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern machen. Die Immungene und der damit verbundene Geruch sind bei jedem verschieden. Die Wissenschaftler entschlüsselten diese Gerüche nun und stellten sie künstlich her. Rund 30 Studentinnen waren verschiedene Parfums angeboten worden. Sie bevorzugten den Angaben zufolge jenes, das ihrem eigenen Körpergeruch entsprach. Der wird generell als angenehm empfunden. Das Parfum zur Partnerwahl sei im Prinzip marktreif, heißt es. Konkrete Pläne zur Serienproduktion gebe es aber noch nicht. Blätter, die nicht vergilben. Eine Pflanze, die unaufhaltsam wächst. Eine Staude ewiger Jugend, die einfach nicht altern will. Was klingt wie im Märchen, ist in der Welt der Wissenschaft längst real. Das Fraunhofer-Institut hat eine Riesentabakpflanze gezüchtet. 6,5 Meter groß und 8 Jahre alt ist sie inzwischen. Eine normale Tabakpflanze stirbt nach 4 Monaten ab und erreicht maximal eine Höhe von 2 Metern. Hingekriegt haben das die Forscher über die Veränderung einer Geninformation, die den Blütezeitpunkt nach hinten verschiebt. Nach der Blüte folgt in jedem normalen Tabakpflanzenleben nämlich stets der Tod. Diese Erkenntnisse könnten tatsächlich auch praktischen Nutzen haben, erklärt Wissenschaftlerin Lena Harich.
Man könnte natürlich mit dieser Tabakpflanze einfach in die Biomasseproduktion gehen. Wir sind aber auch dabei, diesen Effekt zu übertragen, beispielsweise auf die Kartoffel, um da halt zu schauen, kriegen wir vielleicht das hin, wenn wir in der Kartoffel die Blüte unterdrücken, was auch bei der Kartoffel bedeutet, die Pflanze stirbt ab, die Kartoffel halt dazu zu bringen, mehr Knollen zu produzieren.
Überhaupt haben sich die Wissenschaftler für die Zukunft viel vorgenommen. Das Saatgut von Riesentabakpflanzen oder Ewigkartoffeln soll künftig chemisch so präpariert werden, dass sich die DNA-Abfolge verändert. Dann könnten die Gewächse auf herkömmlichem Wege gezüchtet werden und müssten nicht erst gentechnisch verändert werden. Magersucht ist offenbar auf einen Verbindungsfehler im Gehirn zurückzuführen. Wenn Menschen Bilder von Körpern ansehen, sind eine ganze Reihe von Hirnregionen aktiv. Dieses Netzwerk im Gehirn ist bei Frauen mit Magersucht verändert. In einer Kernspin-Studie waren 2 Regionen, die für die Verarbeitung von Körperbildern wichtig sind, bei magersüchtigen Frauen schwächer funktionell verbunden als bei gesunden Frauen. Je stärker dieser Verbindungsfehler war, desto dicker fanden sich die Befragten. Und genau diese Auffälligkeiten im Gehirn könnten erklären, warum Frauen mit Magersucht sich selbst als dick wahrnehmen, obwohl sie objektiv untergewichtig sind, erklärt Professor Boris Suchan vom Institut für kognitive Neurowissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Die Wissenschaftler testeten 10 magersüchtige und 15 gesunde Frauen ähnlichen Alters. Zunächst gaben alle Frauen am Computer an, welche von mehreren unterschiedlich schlanken Silhouetten ihrer eigenen Körperform am ehesten entspricht. Sowohl gesunde als auch magersüchtige schätzten ihre Körperform anders ein als Außenstehende. Gesunde Probandinnen bewerteten sich selbst als dünner als die Kontrollpersonen. Magersüchtige Frauen hingegen nahmen sich selbst dicker wahr als die Kontrollpersonen.
Und das war's schon wieder von der Wissenschaft in der Deutschen Welle. Mehr, wenn Sie möchten, unter dw.de/wissenschaft. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.